Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Glaubensgeschwister, lange Zeit meinten Bibelkritiker, gerade auch aufgrund dieses Berichts, den wir gerade hörten, dass die Bibel unzuverlässig sei. Wie kamen sie dazu? Nun, Johannes berichtet sehr genau von dem Teich Bethesda, wie er aussah, was ihn umgab. Aber man hat diesen Teich lange Zeit nicht gefunden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fand man ihn bei den Ausgrabungen um Jerusalem. Man fand die Größe heraus: 120 Meter mal 60 Meter. Das bedeutet, das Kirchgebäude hier, in dem wir sitzen, in Zwickau-Planitz, das wird in den Grundriss 4-mal der Länge nach und 4-mal der Breite nach reinpassen. Ein ganz schön großer Teich. Man fand sogar die Stufen, die hinabführten zu ihm, und die von Johannes erwählten Säulen. In diesen Hallen, in die Säulen, da hielten sich Kranke auf. Und die warteten darauf, dass der Engel des Herrn herunterkam, um das Wasser zu bewegen. Denn sie wussten, in dem Moment, wo der Engel des Herrn das Wasser bewegte, konnte der Erste, der das bewegte Wasser erreichte, gesund werden, egal an welcher Krankheit er litt. Johannes zeigt uns in dem Bericht, den wir hörten, wieder einmal mehr die Liebe des Herrn Jesus. Er sieht die Hoffnungslosen, er hilft den Hoffnungslosen und er bewahrt die hoffenden Menschen. Jesus sieht die hoffnungslosen Menschen. In Krankenhäusern und Pflegeheimen fallen unsere Blicke immer wieder in Gesichter, die davon zeugen, wie hoffnungslos sie sich fühlen, die Menschen hinter den Gesichtern. Vielleicht sind sie unheilbar krank. Möglicherweise sind einige Zellen im Gehirn abgestorben und können nicht wieder generiert werden. Die Ursache dafür, die kann ganz verschieden sein. Schlaganfälle, Herzinfarkt, Unfall, wie auch immer. Doch das Ergebnis ist für die Betroffenen und für die Angehörigen niederschmetternd. Und oft fühlen sie sich nur noch sinnlos und hoffnungslos in dieser Welt. Genau das klingt auch aus den Worten des Mannes, den Jesus da am Teich Bethesda trifft. Wenn ich aber an das bewegte Wasser komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Wir erinnern uns, nur der Kranke, der als erstes das bewegte Wasser erreichte, konnte gesund werden. Jedes Mal, wenn der Engel des Herrn das Wasser bewegt hatte, entflammte für einen kurzen Augenblick in allen Kranken, die sich dort versammelt hatten, die Hoffnung, heute bin ich der Erste. Und dann war doch wieder ein anderer vorher drin. Und es machte sich Enttäuschung breit. Wie oft dieser Wechsel zwischen Hoffnung und Enttäuschung bei dem Mann in unserem Evangelium wiederkam, wissen wir nicht. Wir wissen, er war 38 Jahre krank, aber wie lange er dort an diesem Teich Bethesda sich aufhielt und wie oft er das bewegte Wasser schon gesehen hatte und nicht erreicht hatte rechtzeitig, das erfahren wir nicht. Aber an dem Tag, an dem Jesus da vorbeikommt, da geschieht plötzlich etwas ganz Unerwartetes. Jesus geht nicht an ihm vorüber. Er sieht den hoffnungslosen Mann. Er ist für ihn wichtig. Gerade wegen ihm ist er an diesem Tag nicht den gewöhnlichen Weg nach Jerusalem zum Fest hineingegangen, sondern wählte den Weg durchs Schaftor, der ihn unweigerlich an dem Teich Bethesda und damit an den vielen Kranken dort vorbeiführte. Seine Liebe zu dem Hoffnungslosen war es, die ihn an diesem Tag diesen Weg wählen ließ. Und dann geht er auf ihn zu und fragt ihn, willst du gesund werden? Und darauf hört er die Verzweiflung in der Antwort. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Zur Krankheit und Hoffnungslosigkeit nun auch noch Einsamkeit. Dabei ist er doch gar nicht allein. Umgeben von vielen Kranken wartete er darauf, dass das Wasser bewegt wurde. Und trotzdem fühlte er sich einsam. Vielleicht geht es dir ja auch so. Du bist Teil in einer großen Familie. Du hast einen riesigen Bekanntenkreis. Und trotzdem in deinem tiefsten Inneren fühlst du dich oft einsam und manchmal hoffnungslos. Vielleicht würdest du Jesus auch antworten, Herr, ich habe keinen Menschen. Dann sieh auf den Heiland am Teich Bethesda. Er sieht die Hoffnungslosen. Er sieht auch dich. Dort stellt Jesus an diesem Teich die Lieblosigkeit unserer Zeit und der Menschen seine Liebe gegenüber. Dort stellt er seine Du-Sucht der Ich-Sucht unserer Tage gegenüber. Ja, Jesus hat Du-Sucht, das heißt, er sucht dich. Er möchte dich sehen, er möchte dir helfen. Er sieht dich genauso wie damals den Kranken unter den vielen anderen am Teich. Und was geschieht? Jesus sieht nicht bloß die hoffnungslosen Menschen, sondern er hilft ihnen auch. Der einsame Mensch am Teich hatte keine Ahnung, wer mit ihm spricht. Noch nicht einmal, nachdem das Wunder an ihm geschehen war, hat er Kenntnis davon, wer ihm gesund gemacht hat und wer zu ihm gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Er hört nur, Jesus fragt ihn. Und er gibt Zeugnis davon, ja, ich will gesund werden. Er fügt nicht hinzu, wäre ich sonst hier? Nein, einfach nur, Herr, ich habe keinen Menschen. Vielleicht denkt er jetzt im Innersten, Der Mann bleibt hier stehen oder setzt sich zu mir. Er wartet mit mir auf den Moment, in dem der Engel des Herrn das Wasser bewegen würde. Und dann würde er mich nehmen und zum Wasser tragen und ich wäre endlich der Erste und wäre geheilt. Vielleicht war das die Hoffnung, vielleicht waren das die Gedanken dieses Mannes dort am Teich. Doch Jesus tut etwas unerwartet komplett anderes. Er spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Was Menschen nicht glauben, die Bibel nicht wörtlich nehmen, das erfährt dieser kranke Mann. Er wird gesund. Durch das bloße Befehlswort heilt Jesus diesen Mann. Wie wunderbar hilft er dem hoffnungslosen Menschen. Er gibt ihm Hoffnung. Der Mann hätte ja jetzt denken können: Machst du Witze? Treibst du Spaß mit mir und meiner Krankheit? Aber nein. Die Worte Jesu, die haben in ihm Hoffnung geweckt. Hoffnung darauf, vielleicht klappt das ja jetzt tatsächlich mit dem Aufstehen. Vielleicht kann ich ja mein Bett wirklich nehmen und gehen. Und er probiert es und seine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Bei Johannes liest sich das so. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Die Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Es mag sein, dass das bei dir oft anders ist. Dass Jesus deinen Wunsch nach sofortiger Genesung oder Besserung nicht so erfüllt. Aber dennoch lässt er dich nicht hoffnungslos zurück. Er schenkt dir vielmehr eine sehr lebendige Hoffnung, die gewiss ist, die dir helfen und die dich trösten kann. Du willst ein Beispiel haben? Folge mir noch einmal gedanklich in ein Pflegeheim oder Krankenhaus. Da findest du immer wieder Menschen, die im Sterben liegen. Wie geht es denen? Nun, oft sind sie verzweifelt, sind ängstlich. Die Tränen rinnen ihnen aus den Augen vor Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt und was doch unweigerlich kommt. Ihr Gewissen hält ihnen ihre Schuld vor. Und sie wissen nicht, wohin damit. Hoffnungslosigkeit, Angst. Und dann sehen sie, wie man sagt, in einem kurzen Film, ihr gesamtes Leben vor ihnen ablaufen. Wie viel Abgründe, wie viel Sünde tut sich da auf? Wohin damit, wenn man Jesus nicht kennt? Wenn man in Jesus nicht seinen Heiland und Retter sieht, dann ist Hoffnungslosigkeit da. Und genau diese Hoffnungslosigkeit will dir dein Heiland nehmen. Er kann dir helfen und er will dir helfen. Ja, er hilft dir, glaube mir. Ich habe schon an so manchem Kranken- und Sterbebett gesessen. Und wenn ich den Sterbenden dann vorgelesen oder erzählt habe, was sie bald sehen und erleben werden. Wie es sein wird bei Gott in der Herrlichkeit. Dann wurde eine feste, gewisse Hoffnung in ihnen lebendig. Da war keine Angst, da war keine Furcht, da war nur noch Freude. Und sie wurde ausgedrückt durch einen Händedruck oder durch einen zielstrebigen Blick in Richtung Himmel oder auf ein Kreuz, das in dem Raum hing. Worte konnte man vielleicht nicht mehr sprechen, aber diese Blicke oder dieses Drücken, das gab Zeugnis davon. Ja, so ist es. Ich habe diese feste und gewisse Hoffnung. Ich habe den Trost. Ich bin bald bei meinem Heiland, der mich erlöst hat. Gerade daran sehen wir, Jesus hilft den Hoffnungslosen. Und er hilft auch dir. Er hilft dir beispielsweise, deine Krankheit zu tragen, auch wenn er sie dir nicht abnimmt. Aber hilft sie dir zu tragen und nicht mit Gott zu hadern. Oder er lenkt deinen Blick vom Leid weg, eben auf die himmlischen Freuden, auf die Güter, die dir dein Heiland Jesus Christus erworben hat. Wie auch immer er handelt, von der schlimmsten Hoffnungslosigkeit hat er dich längst befreit. Nämlich am Kreuz. Da hat er dir die Tür in den Himmel geöffnet. Und als du getauft wurdest, als er dir durchs Evangelium den Glauben geschenkt hat, da hat er dir ganz persönlich zugewandt, diese feste und gewisse Hoffnung auf das ewige Leben, von der Petrus rühmt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und hier hast du es rausgehört, wie Jesus dich liebt. Er sieht nicht bloß die Hoffnungslosen, er hilft ihnen nicht nur, sondern er bewahrt die, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Der Mann am Teich Bethesda war von Jesus geheilt worden. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Sie geht noch weiter. Johannes berichtet noch viel mehr. Er berichtet uns zum Beispiel, dass die beiden, Jesus und der Geheilte, noch einmal aufeinandertreffen. Und hier erinnert ihn der Sohn Gottes an das Geschehen ist, das passiert ist und das viel größer ist als das Wunder der Heilung des Körpers. Jesus wusste, was der Mann noch gar nicht gemerkt hatte, was ihm noch nicht bewusst geworden war. Jesus hatte ihm auch seine Sündenschuld komplett abgenommen. Und daraufhin dann mahnt er ihn: Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Jesus redet hier nicht von etwas Schlimmerem auf dieser Erde. Fast 4 Jahrzehnte schwer krank zu sein, ist schlimm. Aber Jesus blickt auf etwas, was viel schlimmer ist als das. Er blickt auf das Ende der Zeit. Er blickt auf die Zeit nach dieser Erde und nach unserem Leben. Er blickt in die Ewigkeit. Und davon lesen wir im Matthäus-Evangelium: Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Davor will der Herr den Geheilten bewahren. Deshalb schärft er ihm und uns ein, weil er auch dich davor bewahren will: Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das ist ein ernstes Wort, das der Jesus sagt. Und wenn wir auf uns gucken, dann stellen wir fest, uns geht es nicht anders als dem Apostel Paulus, der doch sagt: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich eigentlich gar nicht will, genau das tue ich. Jeder unter uns hat schon die leidvolle Erfahrung gemacht, dass er sein ernst gemeintes Versprechen bei der Beichte, sich bessern zu wollen, nicht umsetzen konnte. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der niemals gesündigt hat. Noch nicht einmal in Gedanken oder in Worten. Und das ist der, der am Kreuz für unsere Sünden gehangen hat: Jesus Christus. Wir aber verfehlen jeden Tag aufs Neue und auf vielfältige Weise das von Gott vorgegebene Ziel, seine Gebote zu beachten und zu halten, in Gedanken, in Worten und auch in Taten. Was Jesus mit seinem ernsten Wort an den Geheilten und an uns meint, das haben wir vorhin in der Epistel gehört. Und da klang das so: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Sinngemäß sagt Jesus: Begib dich nicht wieder in die Abhängigkeit des alten Menschen in die Knechtschaft der Sünde. Du bist durch Christus erlöst und in deiner Taufe von Gott angenommen worden. In deinem Herzen herrscht nun nicht mehr die Sünde, sondern Gott selbst. Aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem nennt die Bibel den alten Menschen in uns, die sündige Natur. Und die begehrt immer wieder in uns auf. Und sie nicht zur Vorherrschaft kommen zu lassen, diese sündige Natur, dazu ermahnt Jesus den Mann am Teich und uns. Und das ist es, was Luther auch erklärt im Zusammenhang mit der Taufe. Der alte Adam in uns muss durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und sterben mit seinen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewig lebe. Wir sollen in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott leben. Diese Gerechtigkeit und Reinheit, die schenkt er uns aber selbst, nachdem er sich durch sein Leiden, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung für dich erkauft hat. Wir bleiben trotz unserer Sünden bei Gott angenommen, von ihm geliebt, weil Jesus sie uns vergibt, solange wir in ihm unsere Hoffnung haben. Solange wir in der vergebenden Gnade Jesu leben. Denn dann hassen wir, genauso wie unser Heiland selbst, abgrundtief die Sünde und wollen sie von Herzen gerne wirklich meiden. Ob der Geheilte am Teich Bethesda Jesu Mahnung umgesetzt hat, das wissen wir nicht. Aber wir sollten sie beherzigen. Und wir dürfen uns dazu täglich von Gott die Kraft schenken lassen aus seinem Wort, das zu uns spricht in der täglichen Andacht. Und wir dürfen uns besonders im Heiligen Abendmahl dazu stärken lassen. So werden wir nicht allein hier auf dieser Erde in Schwachheit und mit mancher Leid und mancher Not leben, sondern wir werden vor allem einmal ewig leben, in Gottes Herrlichkeit, ohne jedes Leid und ohne jede Not. Das sichert dir dein Heiland in seinem Wort zu und das bekräftigt er dir gegenüber bei jedem Abendmahlsgang aufs Neue. Und so bewahrt er dich schlussendlich nach deinem Sterben vom ewigen Verderben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.